Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit Constanze Lehmann. Schön, dass Sie neugierig sind. Woher soll die Energie kommen, wenn nach und nach Kernkraftwerke und Kohlegruben in Deutschland geschlossen werden? Wissenschaftler, Ingenieurinnen, Energieunternehmen arbeiten an großen und kleinen Lösungen. Zwei besondere, weil schwimmende Projekte stellen wir hier im Zeitfragen-Magazin vor. Das offene Meer ist perfekt für die Windstromerzeugung, denn hier weht der Wind beständig. Doch je tiefer das Meer, je schwieriger und teurer ist der Bau der großen Windradfundamente. Von den Schäden für die Unterwasserwelt ganz zu schweigen. Schwimmende Windräder könnten die Lösung sein. Ein ganz besonderer Prototyp ist Nessie, ein schwimmendes Doppelwindrad. Dirk Asendorf hat es sich aus der Nähe angeschaut.
Ja. Einmal die Westen bitte.
Wer das stählerne Ungetüm mit den merkwürdig abgewinkelten beiden Windrädern aus der Nähe sehen will, muss erstmal eine Schwimmweste anlegen.
Eigentlich anziehen wie eine Jacke. Das würde am einfachsten.
Dann geht es hinaus aufs Wasser. Klaas Lemmermann ist heute der Schlauchbootpilot. Der Wind bläst, aber Wellen gibt es kaum. Denn das ungewöhnliche Doppelwindrad schwimmt auf einem durch Bäume geschützten Baggersee. Als Modell im Maßstab 1 zu 10.
Was man halt schon mal sieht, wie groß die Anlage ist. Also das ist jetzt hier eine Nabenhöhe von ca. 18 Metern. Wenn man das jetzt mal in groß betrachten würde, dann sind es dann letztendlich 180 Meter.
20 Meter höher als der Kölner Dom. Offshore-Windkraftanlagen sind die neuen Giganten der Meere. Über 1500 davon stehen bereits in den deutschen Sektoren der Nord- und Ostsee. Wobei stehen wörtlich gemeint ist. Die Fundamente werden tief in den Meeresboden gerammt. Das hat sich in relativ flachem Wasser bewährt. Dort, wo es tiefer wird, stoßen Stahlfundamente an ihre Grenzen.
Also die müssen dann immer dicker und schwerer werden und einfach absurd teuer. Deswegen sagt man, dass sich das nur bis zu einer Wassertiefe, heute sagt man 50 Meter ungefähr, lohnt. Wirklich attraktiv wird es in tiefen Wassern dann eben erst mit schwimmenden Konzepten.
Hanna König leitet die Abteilung für Wind und maritime Technik beim drittgrößten deutschen Energiekonzern NBW. Sie hat den Test im Baggersee in Auftrag gegeben und erhofft sich von schwimmenden Windrädern ein neues Geschäftsfeld. Allerdings eher nicht im deutschen Flachwasser.
Innerhalb Europas ist für uns Frankreich ein sehr attraktiver Markt. Gerade das Mittelmeer wird sehr schnell sehr tief. Darüber hinaus in den USA die Westküste. Das wird dann ganz besonders herausfordernd sein. Da gibt es dann Wassertiefen bis 1000 Metern.
Sechs fest verankerte Stahlkabel müssen das schwimmende Windrad auch bei einem Orkan sicher auf Position halten.
Die größten Kräfte kommen gar nicht durch den Wind, auch bei Extrembedingungen, sondern einfach tatsächlich durch die Welle,
sagt der Ingenieur Sönke Siegfriedsen. Seine Firma Aerodyn hat das Konzept entwickelt, das jetzt auf dem Baggersee in der Nähe von Bremerhaven getestet wird. Das Nessie getaufte Windrad ist so konstruiert, dass es sich ganz von allein stets in den Wind dreht. Ein Motor ist nicht nötig. Dafür sind die Haltekabel unter Wasser mit einem Kugellager verbunden. Ein besonders heikles Teil.
Das muss wirklich dann auch über 20, 25 Jahre funktionieren. Wir müssen dafür sorgen, dass das ganze Lager immer in Fett ist und dass natürlich auch die Algen sich dort nicht ansetzen können in dem Bereich der äußersten Dichtung.
Über dem Wasser fällt vor allem auf, dass aus dem schwimmenden Fundament gleich zwei Windräder emporragen. Damit keine Unwucht entsteht, muss die Drehzahl der beiden Rotoren mit einer neu entwickelten Software genau aufeinander abgestimmt werden. Dafür ist die Konstruktion dann aber fast ein Drittel billiger als bei zwei gleich großen, getrennt errichteten Windrädern. Außerdem haben die Ingenieure errechnet, dass die Windströmung zwischen den Rotoren des Doppelwindrads den Ertrag um weitere 2% steigert.
Das muss man natürlich nur beweisen und auch schauen, dass es funktioniert. Und das ist der Grund, warum wir hier im See sind, um zu schauen, ob unsere Berechnungsansätze auch so gültig sind. Denn es gibt so etwas bisher nicht.
Schwimmende Windräder sind noch eine Seltenheit. Weltweit wurde erst ein gutes Dutzend Prototypen aufs Meer geschleppt. In Japan, Portugal, Frankreich, Schweden, Norwegen und im Norden Großbritanniens.
In Schottland gibt es ja schon den ersten schwimmenden Testwindpark. Und dort sehe ich tatsächlich die ersten kommerziellen schwimmenden Windparks im Wasser.
Sagt der Maschinenbauingenieur Frank Adam, der an der Universität Rostock zu schwimmenden Windrädern forscht. Er geht davon aus, dass die Industrie die neue Technik schon bald einführen wird, auch ohne zusätzliche Subventionen.
Die Entwickler und Betreiber gehen den Weg zu kostengünstigen Strukturen, zu Serienfertigungskonzepten etc. und optimieren die Strukturen als auch die Lebensdauern der Systeme so weit, dass sie zu gleichen Stromentstehungskosten agieren können, wie das jetzt schon offshore der Fall ist. Es ist durchaus ein realistisches Szenario, dass man derartige Stehungskosten 2025, spätestens aber 2030 erreicht hat.
Auch NBW setzt große Hoffnungen in die neue Technik. Bei den bisherigen Prototypen sah Offshore-Chefin Hanna König allerdings noch zu viele Schwachpunkte. Erst das Konzept eines schwimmenden Doppelwindrads hat sie überzeugt.
Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren damit. Und es hat sehr lange gedauert, bis dass wir was gefunden haben, was wir tatsächlich attraktiv fanden. Die heutigen großen Offshore-Windprojekte, da reden wir ja von Investitionssummen, so von roundabout 2 Milliarden. Das hat für uns also eine sehr, sehr große wirtschaftliche Bedeutung. Und dieser Demonstrator, das ist ein schlankes Konzept, ein smartes Konzept, wo wir auch hohe Kosteneinsparpotenziale sehen. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir uns jetzt näher angucken.
Das Doppelwindradmodell ist unter und über dem Wasser mit 50 Sensoren bestückt. Alle 10 Minuten liefern sie 4 Millionen Messdaten. Die genaue Auswertung wird einige Wochen dauern. Doch bisher ist Sönke Siegfriedsen zufrieden mit seiner Erfindung.
Das, was wir jetzt immer so nebenbei auf dem Bildschirm sehen, zeigt zumindest genau das, was wir auch erwartet haben. Wir haben jetzt keine unbekannten Phänomene. Also insofern sind wir momentan sehr optimistisch.
Bisher war das Doppelwindradmodell nur dem Wind ausgesetzt. Wie es sich bei Wellen verhält, soll in einigen Wochen im Greifswalder Bodden getestet werden. Dort sind die Ostseewellen bis zu 1,40 Meter hoch, also genau im passenden 1:10 Maßstab zu den 14 Meter Wellenbergen auf hoher See. Vielleicht darf dann im Hochsommer das Testteam des schwimmenden Windrads auch selber mal ein Bad nehmen.
Zum Schwimmen sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, aber heute würde sich das natürlich bestens anbieten dafür.
Schwimmende Windräder vor dem Wellentest. Bisher überzeugt Prototyp Nessie seine Entwickler. Bereits praxiserprobt sind schwimmende Solaranlagen. Die Sonnenenergie ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Ende 2019 waren in Deutschland Photovoltaikmodule mit einer Leistung von knapp 50 Gigawatt installiert. Sie liefern 9% des in Deutschland produzierten Stroms. Das ist ausbaufähig, zumal die Technik preiswerter geworden ist. Aber es fehlt an Flächen. In Asien, vor allem in China, setzt man deshalb auch auf schwimmende Solaranlagen. Und auch bei unseren Nachbarn in den Niederlanden findet man inzwischen Solarzellen auf dem Wasser. Tobias Krone erklärt, wie das funktioniert und warum es hierzulande noch keine Floating-Photovoltaik gibt.
Auf dem See nahe dem niederländischen Osterwolde glitzert es silbrig-grau in der Mittagssonne. Von weitem ist das riesige Floß auf dem Wasser kaum zu erkennen. Allein die regelmäßige Struktur der Solarzellen macht deutlich, auf diesem See schwimmt ein Sonnenkraftwerk.
Das, was Sie jetzt hier sehen, diese 2 Megawatt, sind ungefähr 1,5 Hektar, was man so ungefähr mit 1 bis 2 Fußballfeldern vergleichen könnte.
Der Projektmanager Toni Weigel steht vor einem großen Foto in der Münchner Firmenzentrale des Solarparkentwicklers BayWa RE und erklärt die Anlage auf dem Baggersee, die sie hier geplant haben. Auffällig ist eine Kabelkonstruktion, die sich von dem Floß ans nahe Ufer schlängelt.
Diese Schlange, die Sie sehen, das ist das Kabel, was an Land geht. Das ist ein Mittelspannungskabel, was natürlich die Energie dann von der schwimmenden Solaranlage an Land bringt, um sie ins Netz einzuspeisen.
Als Ökostrom. Eigentlich unterscheide sich so eine schwimmende Solaranlage, in der Fachsprache Floating PV genannt, kaum von einer Solaranlage an Land.
Wobei man auf einem schwimmenden Solarpark einfach nur sehr robuste Plastikschwimmkörper hat, die auf dem Wasser angebracht werden und dann mit Leinen praktisch am Land verankert werden und darauf dann eigentlich die gleiche Struktur gebaut wird wie bei den Freiflächenanlagen.
Also Solaranlagen, wie wir sie von Feldern und Dachflächen kennen. Doch schon länger fragten sich die Fachleute, wie viel Platz es eigentlich dort noch gibt für die Solarpaneele.
Der wesentliche Treiber für die Entwicklung der schwimmenden Photovoltaik ist die Flächenknappheit. Und natürlich verbunden mit der Verfügbarkeit von großen Binnen- Gewässerflächen.
Erklärt Harry Wirth. Er leitet die Forschung beim Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Er und sein Team haben sich damit auseinandergesetzt, welches Material verbaut werden muss, damit die Photovoltaikanlage der Feuchtigkeit und dem teils starken Wind auf den Seen standhält. Und sie haben das Potenzial erforscht, das schwimmende Solarenergie in Deutschland hat. Ihr Fazit: Das Konzept macht Sinn.
Da werden Module untergebracht auf Flächen, die schon eine andere Nutzung haben oder hatten. Paradebeispiel sind eben Tagebauseen. Die haben schon einmal der Stromgewinnung gedient. Mit Photovoltaik, schwimmend auf der Oberfläche, werden sie das weiterhin tun, nur diesmal nachhaltig.
Zudem sei gerade bei den Tagebauseen der Anschluss ans große Stromnetz oft ganz in der Nähe.
Gerade wenn es um Braunkohletagebau geht, haben wir häufig einen Netzanschlusspunkt in der Nähe, weil die Braunkohle ja vorher in Kraftwerken verfeuert wurde.
Insofern ließen sich auch Stromleitungen sparen und damit Geld und Stress mit den AnwohnerInnen. Technisch, so hat das Fraunhofer Institut errechnet, könnten 50 Gigawatt auf deutschen Seen erzeugt werden. Das wäre etwa eine Verdopplung der Leistung der jetzt schon vorhandenen Photovoltaikflächen. Bei BayWa RE rechnet man mit 20 Gigawatt, die machbar wären. Toni Weigel.
Das ist auch für uns ganz wichtig, dass wir eben keinen Konflikt mit den Anwohnern erzeugen. Deswegen haben wir irgendwelche Seen, die entweder Schifffahrt oder Badestellen haben oder Camping haben oder in irgendwelchen wirklich touristischen Gebieten sind. Die haben wir kategorisch ausgeschlossen. Aber immerhin bleibt immer noch ein Potenzial von 20 Gigawatt übrig.
Ob es einen Konflikt mit dem Naturschutz gibt, das erforscht die Wissenschaft gerade noch. Harry Wirth vom Fraunhofer Institut in Freiburg.
Es ist klar, dass eine solche Anlage nur eine Teilverschattung machen soll, also natürlich nicht den Gewässerteil vollständig verschattet. Es ist auch eine berechtigte Hoffnung, dass die Photovoltaik dazu beiträgt, die im Sommer doch zum Teil kritisch hohen Wassertemperaturen möglicherweise etwas abzusenken. Auch das muss noch im Detail erforscht werden.
Die Hoffnung ist, wenn ein Teil der Wasserfläche mit den schwimmenden Solarflößen bedeckt ist, dann bleibt das Wasser kühler und es verdunstet auch weniger. Für Wasserspeicherseen in südlichen Ländern mit ihren heißen Sommern wäre das besonders wichtig. Je weniger Wasser dort verloren geht, desto mehr bleibt für Mensch und Natur übrig. Bliebe noch eine Frage. Wie kommt es, dass ein bayerischer Entwickler von Solaranlagen in den Niederlanden mehrere Seen mit Solarfeldern bestückt, es aber in Deutschland noch so gut wie keine Anlagen gibt? Das liegt zum einen daran, dass die BayWa die Projekte über eine niederländische Tochtergesellschaft vor Ort entwickelt. Ein anderer, noch wichtiger Grund: Die schwimmende Solarenergie wird dort speziell gefördert, in Deutschland nicht. Da die Installation auf dem Wasser teurer ist, bräuchte man eine etwas höhere Förderung. Doch im deutschen Fördergesetz EEG gibt es keine besondere Behandlung für schwimmende Solaranlagen, bemängelt Stefanie Wimmer, die Geschäftsführerin der Solarprojekte bei BayWa.
In der normalen Ausschreibung macht es im Moment noch keinen Sinn, weil wir eben konkurrieren müssen mit dem großen Bruder der Freifläche, die einfach noch günstiger ist.
Mit Zusatzförderung wie in den Niederlanden lohnen sich schwimmende Solaranlagen. Warum das nicht auch in Deutschland möglich ist? Auf Anfrage teilt das Wirtschaftsministerium in Berlin schriftlich mit, man habe Bedenken, ob eine solche Sonderregelung im Beihilferecht zulässig sei. Bei den EntwicklerInnen in Freiburg und München hofft man auf ein Umdenken. Toni Weigel.
Deutschland ist im schwimmenden Solarbereich leider kein Vorreiter. Auch in Europa ist die Niederlande deutlich weiter. Und es wäre natürlich schön, wenn auch Deutschland hier in seinem Vorreiterstatus wieder gerecht werden möchte und da die Rahmenbedingungen schafft, um Floating PV hier schnell und effizient umzusetzen.